So, das habt ihr davon, dass ihr mich hier ganz alleine habt hängen lassen, dass niemand kam, um das Info mitzumachen, wie wir das schon öfter aufgefordert haben, aber nun gut, nun gut. Alleine bin ich heute hier im Freitagsinfo. Auflockern kann dieses Info übrigens auch immer noch ein Anruf von euch, ein Beitrag, eine Anmerkung. Das Telefon, die 0761 31028, dürfte jeder Bürgerin und jedem Bürger von Freiburg und Umgebung bekannt sein. Die Beiträge heute. Nach einem Demoaufruf für den 3. Oktober folgt ein Beitrag über die linke Liste PDS. Ein Wahlkongress in Berlin fand dort statt, letztes Wochenende. Eine Reportage hat ein findiger Mitarbeiter von Radio Dreieckland gemacht über diese stattfindende Veranstaltung. Danach ein Beitrag über die Mahnwache zum Weltkongress für Kinder hier in Freiburg. Und zwar, dieser findet statt, diese Mahnwache, dieses Wochenende am Sonntag. Somit also eigentlich auch ein halber Veranstaltungshinweis. Und last not least ein Beitrag zur Friedenstestkampagne. Ebenfalls ein Veranstaltungshinweis quasi. Heute, morgen und übermorgen findet der statt in Stuttgart. Am 3. Oktober wird die Vereinnahmung der DDR durch die BRD besiegelt. Es soll ein chauvinistischer Feiertag Großdeutschlands werden. Die Bevölkerung beider deutscher Staaten ist angehalten, an diesem Tag zu jubeln, Feste zu feiern und Dankgottesdienste aufzusuchen. So meint jedenfalls das Bundeskanzleramt. Für uns ein Tag, sich zurückzuziehen und vor sich hinzutrauern, oder eine Möglichkeit, die deutschnationalen Herren mit unserem Protest und Widerstand zu konfrontieren. Oder, wie es aus Berlin heißt, Zitat, lasst uns den guten Deutschen ihre Einigungssuppe versalzen für den Wiederzusammenbruch. Deshalb wird für den 3. Oktober eine zentrale Großdemonstration oder Ähnliches in Berlin geplant. In Berlin wird somit den Herrschenden ihre Hauptfeierlichkeiten über den Beitritt zu versalzen versuchen. Die ganze internationale Presse wird ja schließlich anwesend sein und somit auch auf diese Großdemonstration aufmerksam werden. Für die Großdemonstration wird auch hier in Freiburg mobilisiert. Am Montag gibt es Flugblätter zu verteilen im Strandcafé, außerdem weitere Informationen aus Berlin in den Flugblättern und in RDL. Am Donnerstag, also am 27.09. um 18 Uhr, findet ein Vorbereitungstreffen im Strandcafé für alle Interessierten statt. Mit genaueren Infos. Eventuell werden Busse nämlich zur Hochfahrt organisiert.
Folgt nun eine Berichterstattung von dem Wahlkongress der linken Liste PDS in Berlin vom 15. und 16. 9. 1990. Pünktlich um 13 Uhr wurde der erste gesamtdeutsche Wahlkongress der linken Liste PDS im Haus am Kölnischen Platz der ehemaligen Parteischule der SED eröffnet. Insgesamt 800 Delegierte aus Ost und West, denn noch gelten diese Begriffe ja, davon ca. 350 Delegierte von der westdeutschen linken Liste PDS, 300 von der PDS in der DDR und ca. 50 Delegierte aus anderen linken Parteien und Gruppen der DDR. Wichtigstes Thema und Ziel war die Verabschiedung eines gemeinsamen Wahlprogrammes. Auszüge lagen ja schon seit einigen Tagen allen linken Organisationen vor und nun sollte an diesen beiden Tagen gefeilt, ergänzt und ausgebaut werden. Eigentlich ein historisches Ereignis, denn kaum jemals zuvor saßen Linke eines so breiten Spektrums zusammen, um ein gemeinsames Wahlprogramm zu erstellen. Ernsthafte Auseinandersetzungen oder gar ein Auseinanderbrechen wie Anfang des Jahres beispielsweise die Antifa-Aktionskonferenz in Frankfurt wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Aber um es vorwegzunehmen, es ging alles gut. Ein Wahlprogramm wurde verabschiedet und wie ich meine, ein akzeptables und unterstützungswürdiges, wenn man die ganze Bandbreite dieses Bündnisses betrachtet. Erster erwähnenswerter Punkt in den Begrüßungsreden war die Gastrede der Grünen-Kandidatin Jutta Dietfurth, die als Gast geladen wurde von der PDS. Und hier nun einige Auszüge aus ihrer Rede.
Erstmal einen schönen guten Tag. Und ich möchte mich ganz herzlich für diese Einladung bedanken und vorweg gleich um möglichen Gerüchten in diesen Zeiten, weiß man ja nie, den Garaus zu machen. Ich spreche als Grüne und ich gedenke es auch zu bleiben. Ich bin Mitglied einer Partei, deren Gremien aber zurzeit keinen ärgeren Feind zu kennen scheinen als euch. Alles schwindet hinter dieser offensichtlich teuflischen politischen Organisation. Das Kapital, die Bundesregierung, die NATO und die SPD gleich mit. Ich will mir also nun heute hier einen eigenen Eindruck von diesen diabolischen Zuständen verschaffen. Paradox ist, es sind die gleichen Grünen, die jetzt eine kritische inhaltliche Auseinandersetzung und eine punktuelle Zusammenarbeit mit der linken Liste PDS bekämpfen, die grüne Programmatik dann fallen lassen, sobald SPD, FDP oder gar die CDU mit Koalitionen oder Pöstchen winken. Inhaltliche Auseinandersetzung und gegebenenfalls punktuelle Zusammenarbeit war immer grünes Prinzip. Daran halte ich mich und wer ausgrenzt, meine ich, hat Inhaltliches nicht zu bieten. Ich gebe zu, eine qualifizierte politische Auseinandersetzung mit den Grünen ist zurzeit ziemlich schwer und Äußerungen von grünen Funktionärinnen wie Udo Knapp, Bernd Ulrich und Antje Vollmer erwecken manchmal den Eindruck, als stünde ein Teil der Grünen kurz vor der Zustimmung zu Kriegskrediten. Ich habe das Angebot, mich hier heute, und ich freue mich sehr, über dieses Angebot, mich heute hier auch kritisch und gerade auch als Grüne mit dem Programmentwurf auseinanderzusetzen, das habe ich gern angenommen. Erstmal auffällig waren zwei Dinge. Erstens kamen mir viele Programmformulierungen sehr bekannt vor. Und zweitens, manchmal muss ich sagen, es geht hart an die Grenze des Copyright-Bruchs. Und zweitens fand ich viele kapitalismuskritische Bemerkungen. Es fehlt aber eine durchgängige, eindeutige antikapitalistische Position. Der zentrale Ansatzpunkt für Politik ist meiner Ansicht nach der Aufbau einer außerparlamentarischen linken, vielfältigen Gegenmacht, die im Parlament verstärkt werden kann. Die linke Liste PDS kann und soll Teil dieser Opposition sein, aber sie ist, und ich glaube, das seht ihr auch selbst so, nicht das Zentrum. Es gibt auch noch das Projekt Radikale Linke, auch nur als ein Teil, nicht als ein Zentrum. Der Aufbau eines linken Diskussions- und Aktionszusammenhanges über alte Gräben hinweg könnte ein weiterer wichtiger Baustein sein. Eine linke Opposition muss konfliktfreudig selbstbestimmte Erfahrungen ermöglichen, statt pädagogische Aufklärung von oben zuzulassen. Eine sozialistische Zukunftsgesellschaft ist in meinen Augen das unbekannte, vielleicht vage vorstellbare Resultat eines offenen, lebendigen Prozesses, kein Dogma einer Avantgarde. Eine Utopie ist nichts Abgehobenes, den Menschen Entfremdetes. Ihre Elemente wachsen ja aus der Kritik des alltäglichen Lebens. Ohne Utopie versagt linke Politik im dumpfesten Reformismus, weil Utopie Richtung und Qualität angibt. Erst die Vorstellbarkeit, dass Leben und Arbeiten auch anders sein könnte, gibt die Kraft für lebenslangen Kampf. Elemente wie Gleichheit, internationale Solidarität, eine partnerschaftliche oder wie auch immer andere Beziehungen zur Natur, deren Teil wir sind, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung der Menschen, einschließlich der Produzentin, wirkliche demokratische Verhältnisse, vielleicht direkte Demokratie mit Räteelementen wie jederzeitige Abwählbarkeit, Abbau von Staat, Freiheit der Andersdenkenden, das wären für mich Elemente einer ökologischen, sozialistischen und auch feministischen Utopie. Und zum Schluss, und mit Dank für eure Geduld, ich wünsche mir, dass neben den Grünen im kommenden Reichstag auch die linke Liste PDS vertreten sein wird, nicht nur als Antwort auf die Wahlrechtsmanipulation, die 15% der Menschen der DDR aus dem künftigen Parlament ausschließen sollen. Gemeinsame Opposition gegen den deutschen Größenwahn ist angesagt. Dieses Großdeutschland hat uns wahrhaftig verdient. Danke.
Soweit also zur Gastrede von Jutta Dietfurt. Im Folgenden wurde so dann die Diskussion zum Wahlprogramm eröffnet im Plenum. Nun kurz zu den inhaltlichen Programmpunkten des Wahlprogrammes. Also die linke Liste PDS fordert eine umfassende Demokratisierung der Gesellschaft, die Entmilitarisierung möglicher und nötiger denn je, Antifaschismus und Antirassismus. Sie fordert Anerkennung und Entschädigung aller Opfer des Faschismus, gegen rechtsradikale und neofaschistische Tendenzen. Sie fordert weiterhin gegen Revanchismus und Deutschtümelei für die Rechte der Ausländerinnen, für ein bestimmtes Frauenleben, für Arbeit, Demokratisierung der Wirtschaft, soziale Sicherheit und radikalen ökologischen Abbau. Die linke Liste PDS fordert für die Länder und Kommunen auf dem Gebiet der DDR ein öffentlich finanziertes und zukunftsorientiertes Strukturprogramm zur Sicherung der Existenz der Betriebe in der Industrie und im kleinen mittelständischen Handwerk und Gewerbe. Zweitens ein Strukturanpassungsprogramm für die Landwirtschaft der DDR, für die Gemeinden und Länder der Bundesrepublik und im entstehenden Gesamtdeutschland fordert die linke Liste PDS für eine fortschrittsorientierte Arbeits- und Sozialordnung, eine grundlegende ökologische Wende, den Ausbau der Wirtschaftsdemokratie, gleichberechtigte Teilnahme der Frauen am Berufsleben, Integration älterer Bürger in die Gesellschaft, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Wohnen. Dann weiterhin Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz für alle Bürger, unabhängig vom Geldbeutel, ist eine Grundforderung linker Politik. Vorschläge der linken Liste PDS zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen für eine demokratische Entwicklung in Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur gegen die Monopolisierung der Medien. Bildung und Ausbildung für jeden, die Wissenschaft soll allen zugänglich sein. Und schließlich eine kinder- und jugendfreundliche Gesellschaft. Die linke Liste PDS, das ist das Schlagwort, das Motto des Wahlkampfes für eine starke linke Opposition. Diese Einzelthemen wurden am Abend dann in Arbeitsgruppen behandelt, Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge diskutiert und festgehalten. Am Sonntagmorgen sollte dann eine zweite Plenumsdiskussion mit den Ergebnissen stattfinden. Es wäre zu sagen, dass ziemlich eingehend und gründlich die Diskussion und schließliche Verabschiedung der Präambel behandelt wurde. Sie wurde fast komplett neu aufgelegt. Weitere Schwerpunktthemen und längere Diskussionen waren der Wirtschaftsteil und die Ökologie. Jedoch auch diese Schwierigkeiten wurden schließlich und endlich überwunden, sodass dann gegen 15 Uhr das Wahlprogramm endgültig verabschiedet werden konnte. Eine Bemerkung noch dazu, was mir immer wieder auffiel, war der überaus vorsichtige und behutsame Umgang miteinander. Das heißt, alle verschiedenen Richtungen und Meinungen wurden aufgenommen und diskutiert. Bei Punkten, wo keine Einigung möglich war, also sowohl in Arbeitsgruppen wie auch im Plenum, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass man diese Punkte als Dissenspunkte festhalten müsse und die Diskussion weiterführen müsse über das Wahlprogramm hinaus. Zum Schluss möchte ich jetzt noch kurz einen Auszug von der Schlussrede Gregor Gysis einspielen.
Es ist eben auch als Chance etwas Neues herausgekommen, nämlich das Zusammengehen verschiedener Linken aus beiden deutschen Staaten. Und es ist auf eine Art und Weise herausgekommen, dass wir, so meine ich, nicht nur in kürzester Frist ein relativ inhaltsreiches Programm zustande gebracht haben, sondern wir haben auch organisatorisch vieles bereits bewegt. Und es findet bereits Interesse, was wir sagen und was wir machen, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur in der Deutschen Demokratischen Republik, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin und das heißt ab 3. Oktober in Deutschland überhaupt. Und dieser Verantwortung sollten wir uns stellen. Wir alle haben hier die Gefahren beschrieben. Wir alle wissen, dass es nicht unerhebliche Kräfte gibt, die eine Politik favorisieren, in der Deutschland eine ziemlich unheimliche und unrühmliche und keineswegs ungefährliche Rolle spielen soll in Europa und in der Welt überhaupt. Dagegen ist Widerstand angesagt. Dieser Widerstand bedarf auch eines Stückes Konsens. Und bei aller Pluralität müssen wir auch in der Lage sein, Aktionen gemeinsam zu organisieren und durchzuführen, ab und zu auch mal unter Zurückstellung bestimmter theoretischer oder anderer Streitpunkte, die dann wieder sehr aktuell werden können und die sich dann auch irgendwann wieder in sehr konkreter Politik auswirken können. Das heißt, es gibt auch so etwas Ähnliches wie Schwerpunkte, es gibt auch so etwas Ähnliches wie Konzentration. Und jetzt meine ich, in den nächsten Wochen und Monaten muss unsere Konzentration sein, dass wir diesen Wahlkampf so erfolgreich und so effektiv wie möglich zu führen, mit zwei Zielen, unabhängig vom Wahlergebnis, so viel wie möglich Menschen von unseren Vorstellungen zu überzeugen und zweitens natürlich ein Wahlergebnis zu erreichen, was dann auch diesen Überzeugungen entspricht. Das heißt, wenn Ihnen schon fast alles gelungen ist, wenn Sie jeden Betrieb für ein Apfel und ein Ei bekommen, wenn Sie Ihre Kapitalinteressen konsequent durchsetzen können, wenn Sie hier das Armenhaus Deutschlands installieren wollen und wenn Sie noch weitergehende Ziele darüber hinaus haben, einen Wermutstropfen sollen Sie wenigstens mitbekommen und das ist die linke Liste PDS im Deutschen Bundestag und wir werden es schaffen.
Gesamtdeutscher Wahlkongress ist damit beendet.
Tja, damit war er also beendet, der erste Gesamtdeutsche Wahlkongress. In der anschließenden Pressekonferenz gab es keine neuen Aspekte, keine bewegenden neuen Punkte. Vielleicht die eine Ausnahme, die letzte Bemerkung von Gregor Gysi auf die Frage, mit wie vielen Stimmen denn gerechnet würde. Meinte er also über 5%, aber wahrscheinlich nicht über 10%. So, das war's.
Ja, und mir bleibt da eigentlich nur noch meine Freudentränen abzuwischen. Wir haben wieder eine Linke in der Bundesrepublik. Wunderbar. Freudentränen könnte man dann nochmal vergießen, und zwar am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Da gibt es dann mal wieder eine Debatte. Es ist eine Studiodiskussion geplant, nachdem auch nochmal vielleicht einige einführende Interviews mit Gregor Gysi und anderen Promis aus Berlin und Hauptstadtumfeld getätigt wurden. Es wird eine Studiodiskussion geben mit Leuten von der linken Liste PDS hier aus dem Dreieckland. Und selbstverständlich freuen wir uns wieder über rege Mitdiskussion von eurer Hörerinnen und Hörerseite. Würden also uns freuen, wenn ihr dann anruft unter der 0761 31028, wie gesagt, kommenden Sonntag zwischen 12 und 2.
Washington. Am 23. September werden Hunderttausende von Menschen zu Kerzenmahnwachen zusammenkommen, um auf den Weltgipfel für Kinder aufmerksam zu machen. Um ein Licht auf die Bedürfnisse der Kinder zu werfen. Bisher sind über 2500 Mahnwachen in 78 Ländern angekündigt, sagten die Organisatoren im Washingtoner Koordinationsbüro heute. Am späten Sonntagnachmittag werden die Mahnwachen in Neuseeland beginnen und dem Verlauf des Sonnenuntergangs folgend wie eine Stafette um die ganze Erde gehen. Eine globale Bürgerbewegung, der sich Hunderte von Organisatoren und prominente Persönlichkeiten anschlossen, haben diese Solidaritätskundgebung für das Überleben und die Rechte unserer Kinder ins Rollen gebracht. Die Mahnwachen werden 6 Tage vor Beginn des Weltgipfels für Kinder abgehalten, der am 29. und 30. September in der UNO in New York stattfinden wird. 74 Könige, Staats- und Regierungschefs haben bereits zugesagt, an diesem größten Gipfeltreffen aller Zeiten teilzunehmen. Darunter unter anderem die Präsidenten Bush, Mitterrand, Richard von Weizsäcker sowie die Premierminister Mulroney und Thatcher. Die Kerzenmahnwachen sollen die breite Öffentlichkeit mobilisieren, an die führenden Politiker zu appellieren, die Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder zu einer Priorität zu machen. Mit den Mahnwachen wird ein Weltaktionsplan für die 90er Jahre gefordert, um den Tod von 50 Millionen Kindern zu verhindern. Weiterhin sollen von allen Regierungen der Welt die Konventionen für die Rechte der Kinder ratifiziert werden. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Nie zuvor hatten Menschen die Chance, sich für ein Gipfeltreffen zu engagieren, das die Bedürfnisse der Kinder zum Thema hat, sagt Sam Harris, internationaler Koordinator der Kerzenmahnwachen. In Deutschland werden die Kerzenmahnwachen durch die Deutsche Welthungerhilfe, das Deutsche Komitee für UNICEF, Results International und World Runners unterstützt. Sie werden in 24 Städten veranstaltet. Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz, Darmstadt, Eppingen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hanau, Kaltenkirchen, Köln, Lörrach, Lübeck, Lüneburg, München, Nürnberg, Regensburg, Rheinfelden, Schifferstadt, Schopfheim und Wiesbaden. Zahlreiche Oberbürgermeister haben die Schirmherrschaft übernommen.
Ja, eben auch in Freiburg wird gemahnwacht. Sonntag, 18.30 Uhr, gehen auf dem Augustinerplatz unter Glockengeläut die Kerzen an. Wird dann die Menge in nachdenkliches Schweigen versinken, so geht dem feierlichen Akt eine aufwendige Vorbereitung voraus. Unter Top One News International wird in dem Informationsblatt an die Presse unter anderem angekündigt: Ein Grußwort zu den Mahnwachen in Baden-Württemberg von Lothar Späth, ein 30-Sekunden Werbespot im bayerischen Fernsehen, RTL und anderen außergewöhnlich qualifizierten Sendeanstalten. Hier in Freiburg wird sie, die Mahnwache, unter finanzieller Beteiligung der Stadt und mit der großzügigen Sachspende einer Kerzenfabrik aus Ebnet ermöglicht. Zahlreiche interessante Persönlichkeiten werden sich den allgemeinen Forderungen, die auf dem Weltgipfel der Kinder beschlossen werden, anschließen. Interessant ist die Mahnwache wohl auch aufgrund der höchst unterschiedlichen Teilnehmerinnen. Bundestagskandidat Thilo Weichert von den Grünen ist ebenso für die Rolle des Grußwortredners auserkoren wie der entwicklungspolitische Sprecher der Jungen Union, Dr. Hubert Müller. Das Oberschulamt beteiligt sich ebenso wie die Amnesty International Gruppe Freiburg. Doch wer kontroverse Debatten vermutet, liegt schief. Weltgipfel für Kinder, was kann das schon anderes sein als wohlgesetzte Worte, Spendenaufrufe für gebrauchtes Spielzeug nach Dritte Welt? Clemens vom Kinderschutzbund.
Diese Kinderrechte, die Konvention der Rechte für Kinder wurde ja letztes Jahr im Herbst vor der UNO verabschiedet und an die einzelnen Staaten zur Ratifizierung weitergegeben. Die Bundesrepublik habe ich persönlich den Eindruck, dass sehr viele unserer Parlamentarier noch gar nicht wissen, was da im Einzelnen auf sie zukommt. Also wenn diese Konvention angenommen wird und Rechtswirksamkeit erhält, wird es mit Sicherheit bedeuten, dass sich in unserem Rechtswesen auch einiges ändern muss. Also wenn ich an das Züchtigungsrecht für Kinder denke, wenn ich ans Scheidungsrecht denke, wo Kinder eine viel größere Mitsprache dann wohl bekommen werden, oder wenn ich auf der anderen Seite ans Asylrecht denke, wo ja Kinder bis heute keine Möglichkeit haben, einen eigenen Asylantrag zu stellen, oder bevor sie richtig auf dem Boden der Bundesrepublik sind, schon wieder zurückgeschickt werden. Das sind Sachen, die dann in der Art nicht mehr möglich sind.
Die Politik der BRD, der das Engagement für Kinder nahezu zu fehlen scheint, steht nicht allein da. Gerade in den reichen Nationen des Westens wird kinderfeindliche Politik getrieben. Die eben angesprochenen Beispiele drücken ja auch den Konflikt sofort aus. Kinder als Asylanten, Kinder als Betroffene von Gewalt und Kinder, die andere Ansprüche an ihr soziales Umfeld stellen, als es von Erwachsenen produziert wird. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Und so meint auch Clemens.
Ich meine, dieser ganze Vorgang, bis diese UNO-Kinderrechtskonvention zusammengekommen ist, das zieht sich ja jetzt über knapp 10 Jahre hin. Und da ist sehr viel dran gearbeitet worden. Und es ist im Grunde genommen eine Verfeinerung der Menschenrechte. Und wenn das wirklich auch umgesetzt wird, dann bin ich sicher, dass ich für Kinder was tun kann. Nur da ist eben meine Befürchtung, dass es lukrativer ist, dass es medienwirksamer und populärer ist, sich beispielsweise für Wirtschaftsfragen oder, so schön das auch ist, für Umwelt einzusetzen, als für Kinder. Also Kinder haben weder in der Bundesrepublik noch weltweit gesehen, noch keine Lobby. Und da wird es notwendig sein, auch um ihre Rechte umzusetzen, dass Kinder eine Lobby bekommen.
Die Leute, die jetzt sich an der Mahnwache versammeln werden, stellen für dich also keine Lobby dar?
Sie können zur Lobby werden, wenn das Ganze ernst gemeint ist, und das will ich überhaupt nicht anzweifeln, und wenn die Leute bereit sind, mit anderen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen, zusammenzuarbeiten. Aber gerade wenn ich diese Terminüberschneidung sehe, dass 3 Tage nach dem Weltkindertag, bei dem keine dieser Gruppierungen, keine dieser Organisationen, keine dieser Personen zu sehen war, wenn 3 Tage danach die plötzlich überall lauthals verkünden, dass sie hier jetzt zu dieser Mahnlichterkettenwache auf dem Augustinerplatz stehen, dann muss ich sagen, da stimmt irgendwas nicht.
Stimmig ist die Kinderpolitik der Stadt Freiburg ja sowieso nicht. Verquere Rechnungen der Stadtplaner produzierten eine Kindergartenplatznot in Freiburg. Die Kinder müssen inzwischen aufs Land ausweichen. Mütter und einige Väter bleiben ans Haus gebunden. Kinderspielplätze sind Hunden und dem Fallout von Tschernobyl und Chemiefabrikbränden ausgeliefert. Von Schließung oder gar Bodenaustausch wird nicht gesprochen, wie beispielsweise im Weingarten der Fall. Und auch die Einrichtung eines Mädchenhauses in Freiburg ist für die große Größe der Stadt längst überfällig. Wenn wir den Wahlplakaten Glauben schenken, besitzt unser Oberbürgermeister eine Kinderliebe, die nur noch von Saddam Hussein überboten wird. Der Wahlspruch "Mehr an Kinder denken" zeugt jedoch von einem Mehr an Lippenbekenntnissen. So, lange gelaufen lassen. Die Friedenstestkampagne ruft ab heute auf, nach Stuttgart zu kommen. Dort steht die Kommandozentrale für US-Atomwaffen in Europa, die am Wochenende besucht und eventuell blockiert werden soll. Uwe Peinecke, Mitarbeiter der Friedenstestkampagne, beschreibt die Aktivitäten.
Es ist so, das ist nicht die einzige Aktion. Also die Kampagne besteht aus einer ganzen Serie von Aktionen. Wir machen schon seit 2 Jahren immer wieder an Atomwaffenstützpunkten, aber sogar auch an Botschaften der Atommächte gewaltfreie Aktionen. Wir haben also auch zum Beispiel die sowjetische Botschaft in Bonn nicht ausgespart. Den haben wir mal den Vorgarten zur Gedenkstätte für sowjetische Atomtestopfer umgebaut. Und jetzt haben wir im Augenblick eine Reihe von Aktionen laufen, die darauf hinweisen sollen, dass die USA gerade den Bremser spielen, bei der Frage, ein solches Atomteststoppabkommen zu unterzeichnen. In Stuttgart haben wir deswegen vor, Sie darauf nochmal hinzuweisen. Die USA haben vor wenigen Tagen die Atomwaffen-Nicht-Weiterverbreitungsverhandlungen platzen lassen, weil sie als einziges Land der Welt nicht bereit waren, diesen Vertrag zu unterschreiben. Haben jetzt mehrere Länder gesagt, dass sie den Nicht-Weiterverbreitungsvertrag auch nicht unterschreiben werden. Und das heißt, dass es wahrscheinlich in ein paar Jahren mehr Atommächte geben wird, als es jemals gegeben hat. Es wird neue Atommächte geben. Und wir werden jetzt den USA an ihrer Atomwaffenkommandozentrale in Stuttgart-Vaihingen, wir werden ihnen wahrscheinlich vor dieses EUCOM, nennt es sich, einen Tisch stellen mit Atomteststoppverträgen und dann werden wir ihnen mal zeigen, wie man solche Atomteststoppverträge unterzeichnet. Das heißt, es werden eine ganze Menge Leute dort am Eingang sein und selber praktisch dann einen Atomteststoppvertrag unterzeichnen. Und anschließend wird es noch so etwas wie eine Feier geben, eine Feier, praktisch, dass sehr viele Länder inzwischen bereit sind, diesen Vertrag zu unterschreiben. Wir haben auch Volksmusik und Volkstänze von verschiedenen Ländern dabei und das wird dann so den Abschluss bilden.
Das hört sich ja alles recht zivil, recht schön an. Die USA sind ja bisher nicht nur als Bremser aufgetreten in solchen Verhandlungen, jetzt gerade auch eben in Atomteststoppverhandlungen, die ja schon mal abliefen. Die USA sind sogar in der Rolle, dass sie eben Vetomacht, Vetorecht haben und von daher durchaus auch weiterhin gerade diesen Atomteststopp kippen können, weiterhin Atomteste durchführen können.
Das wird oft übersehen in der Öffentlichkeit. Man glaubt ja im Moment, dass so die Abrüstung zwischen der UdSSR und den USA so eine Art Wechselspiel sei, das wie von selbst funktionieren würde. Es wird dabei aber übersehen, dass an den entscheidenden Punkten vor allen Dingen die Bush-Administration überhaupt keine Zugeständnisse zu machen bereit ist. Sie sind bereit, alte Waffen abzustoßen in diesem öffentlichen Klima. Auch in einer Zeit, wo natürlich die Ost-West-Konfrontation nicht mehr diese gigantischen Waffenberge für sie erfordert, aber wo sie keinerlei Einschnitte zu machen bereit sind, das ist bei der Waffenweiterentwicklung, bei der Waffenneuentwicklung. Und das heißt natürlich für die Zukunft, dass wir uns ja darauf gefasst machen müssen, dass völlig neue, viel gefährlichere Generationen von Atomwaffen kommen. SDI ist ein Stichwort, das ist noch lange nicht vom Tisch, so wie es im Moment aussieht. Und das ist der Punkt, die Bush-Administration hat jetzt gezeigt vor wenigen Tagen, dass sie bereit sind, sogar Atomwaffenbegrenzungsverhandlungen für dritte Weltländer, wo sie ja immer so laut schreien, dass sie nicht wollen, dass sie Atomwaffen haben wollen, dass sie die platzen lassen, wenn es bei ihnen selber ans Eingemachte geht. Ja.
Jetzt nochmal zu euch. Ihr seid rückt jetzt in Stuttgart an. Hier in der BRD gibt es dann noch andere Aktivitäten gegen Atomtest. Wie sieht denn das jetzt dann noch über die Bundesrepublik, also international aus?
Also es sieht so aus, vor wenigen Wochen war zum Beispiel noch eine Aktion in Hessen. Da wurden am Atomwaffenlager Bellersdorf und bei der benachbarten Ahrtal-Kaserne sind auch beides US-Einrichtungen, wurden auch solche Aktionen gemacht. Da wurden unter anderem 4000 Soldaten wurden symbolisiert mit so einer ganz langen Papiergirlande, die bei einem US-Atomtest mal gezielt verseucht wurden als Menschenversuch. Das war gerade der Jahrestag von diesem Versuch. Und wir haben vor, bis zum Januar, da bekommen wir auch ständig Anmeldungen im Moment, das steigern zu lassen. Im Januar sind dann die letzten UNO-Verhandlungen, wo ich glaube, das letzte Mal in diesem Jahrhundert noch eine Chance wäre, wirklich die Atomwaffen weltweit zu ächten und zu bannen. Das sind diese Atomteststopp-Verhandlungen, die in New York stattfinden werden und die, du hast es ja schon gesagt, von einem Veto der USA allein bedroht sind. Und im Moment sieht es danach aus, wir haben jetzt Anmeldungen aus der ganzen Bundesrepublik und die meisten wollen wohl nach Bonn an die US-Botschaft gehen. Ich denke, dass die US-Botschaft in irgendeiner Weise wohl blockiert werden wird im Januar. Das entscheiden wir allerdings am 1. bis 4. November auf unserem nächsten Planungstreffen. Da möchte ich herzlich alle Leute einladen. Also wir werden in Stuttgart da Planungstreffen haben und man kann sich im Friedensbüro Tübingen dafür anmelden.
Gut. Wie ist denn das jetzt nochmal mit den Kontakten ins Ausland?
Im Ausland ist es so, dass wir mit Leuten in Holland zusammenarbeiten. Da kommt jetzt auch zumindest ein Delegierter wieder runter zu den Aktionen. Die werden im Januar parallele Aktionen haben. Wir hatten einige Kontakte, man kann ja bald nicht mehr Ausland sagen, in die DDR. Und dann haben wir mit Schwesterbewegungen in den verschiedenen Atomwaffennationen auch sehr viel Kontakte. Wir schicken immer wieder Delegationen in die USA. Es gab mehrere Gruppen von Deutschen, die im Atomtestgelände von Nevada festgenommen worden sind in den letzten Jahren, als sie teilgenommen haben bei Aktionen, die ins Atomtestgelände eindrangen. Und seit einem Jahr etwa gibt es auch Kontakte mit der erfolgreichen kasachischen Atomteststoppbewegung, die ja es geschafft hat, vor inzwischen knapp einem Jahr die Atomtests in der Sowjetunion einzustellen. Man weiß noch nicht, ob es dauerhaft ist, aber zumindest wird zurzeit nicht getestet dort.
Bisher waren aber die Reaktionen der USA auf eure Kampagnen wohl eher spärlich.
Es sieht auch, das muss ich ganz offen einräumen, es sieht auch nicht sehr gut aus. Ich meine, wir sind natürlich keine Massenbewegung mit Hunderttausenden. Andererseits sind wir eine Bewegung, die auch ganz gezielt versucht, das ist ein Widerspruch in sich, aber so etwas wie gewaltfreie Nadelstiche zu setzen. Also mit einigen entschiedenen Leuten, also auch eher radikalere Aktionen, radikalere gewaltfreie Aktionen zu machen. Zum Beispiel für die Aktion, die im Januar wohl an der Bonner US-Botschaft stattfinden werden, unterschreibt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin jetzt eine Erklärung, die wird an den UNO-Botschafter der USA vorher zur Kenntnisnahme geschickt, in der steht drin, wenn dieses Veto bis zum Januar immer noch im Raum steht, wenn die USA die Atomteststopp-Konferenz scheitern lassen als einziges Land der Welt, dann werden wir, also so und so viele Bürgerinnen von verschiedenen Ländern halt gewaltfreie Aktionen an US-Botschaft, an anderen Einrichtungen in der Bundesrepublik, in Holland und so weiter durchführen. Wir hoffen natürlich, dass das also nicht nur in der Bundesrepublik und in Holland und noch in einigen anderen Ländern ist, sondern dass das wirklich rund um die Welt geht. Wir haben auch noch Kontakte in andere Länder, das muss man sehen. Wir haben auch schon mit Großbritannien gemeinsam Aktionen gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn also so in halb Europa die US-Botschaften zu sind während dieser Konferenz, dass das schon auch nochmal ein bisschen Druck und Gewicht macht. Man weiß ja, dass die Bundesregierung zum Beispiel eher für ein solches Abkommen ist, also eigentlich im Widerspruch zu der US-Politik steht. Und wir wünschen uns halt, dass das auch richtig ausgespielt wird, dass da auch so viel politischer Druck, wie wir Europäer eben machen können, auch stattfindet. Die Menschen, die in der Friedensbewegung in den letzten Jahren mitgemacht haben, sollten sich halt klar machen, dass wir immer wieder mit neuen Atomwaffen zu tun haben, wenn wir nicht mal also die Quelle, aus der immer neue Atomwaffen heraus entstehen, abstellen können. Und da wäre im Januar wirklich eine Chance, die so schnell möglicherweise in unserer Lebenszeit nicht wiederkommen wird. Ja?
Okay, danke.
Also,
tschüss.
Tschüss.
Der Buchladen Fantasia lädt ein zum zweiten Offenburger Frauenwoche. Und in diesem Rahmen gibt es heute Abend in Offenburg in einem Veranstaltungsort namens Spitalspeicher um 20 Uhr eine Lesung. Eine Lesung mit Ingrid Strobel und die Traute Hensch vom Chore Verlag, die begleitet sie dabei. Und das Thema oder die Überschrift des Programms lautet: Frau sein allein ist noch kein Programm. Aber was ist denn die Offenburger Frauenwoche überhaupt?
Das ist ein Zusammenschluss von Frauengruppen hier. Also ganz vielfältig, von Gewerkschaftsfrauen über Notrufgruppe gibt es. Dann so eine Frauengruppe im Jugendhaus hier, Jugendarbeit und einzelne Frauen, die sich engagieren. Dann gibt es so einen Stammtisch für politisch Interessierte, das ist aber mehr SPD, also eigentlich ausschließlich SPD-Frauen. Frauenliteraturkreis, Volkshochschule, kommunales Kino, ja, dann waren das so die Frauengruppen, die sich da zusammengeschlossen haben in diesem Plenum Frauen für Frauen. Und wir haben also diese Frauenwoche dann jetzt organisiert und seit Samstag läuft die.
Tja, und was es da alles gibt, ich habe leider kein Programm da, aber wer sich interessiert, möge sich melden im Buchladen Fantasia in Offenburg. Und was es auf jeden Fall gibt, das ist eine Ausstellung, die sich die ganze Woche durchzieht, und die Ausstellung steht unter dem Thema Frauenbilder. Und was es halt auch gibt und weswegen auch diesen Veranstaltungshinweis gibt, das ist eben heute Abend diese Lesung mit Ingrid Strobel um 20 Uhr im Spitalspeicher. Frau sein allein ist noch kein Programm. Ein Buch von Ingrid Strobel.
Das ist eine Sammlung von so journalistischen Texten, so aus den letzten 10 Jahren. Und zwar Artikel, die in Emma, in der Taz und ich glaube in Konkret auch veröffentlicht worden sind. Also so zum Thema Frauenbewegung, Frauengeschichte, also aus beispielsweise ein guter Aufsatz über Trümmerfrauen, wie sie schreibt, dann über Frauenliteratur, sie hat was über Virginia Woolf, Nelly Sachs und Else Lasker Schüler geschrieben. Und aus dem Buch wird sie was lesen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was.
Tja, nach diesem etwas kurz hinten angeschlossenen Veranstaltungshinweis, der natürlich dann auch noch abrupt endete, bleibt mir auch nur noch mich zu verabschieden. Hier am Mikrofon war der Christoph und das waren die
Nachrichten von Radio Dreieckland.